Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
Ich bin nach Amerika gefahren, weil ich Willi suche. Wilhelmus Hendrikus Maria van Bakel, genannt Willi der Holländer. Der Schönredner, der Vielversprecher, der den Bauern das Geld aus der Tasche ziehe. Willi, 53 Jahre alt, auf der Flucht. Gesucht vom holländischen Insolvenzverwalter, vom amerikanischen FBI und vom deutschen Bauern Carsten Stöver auch. Wenn er Willi finden würde, sagt Stöver, dann würde er Klartext reden mit ihm.
Ich würde ihn fragen, wann er denn mal meint, dass wir unser Geld immer wieder kriegen. Also wir haben gut eine Million in Dollar hier rübergeschoben. Das würde ich gerne wieder haben. Ne?
Willi dringend gesucht. Ein Feature über deutsche Bauern und das FBI von Rainer Kass.
Es regnet stark in Hartford City. Der Scheibenwischer schafft es nicht. Von der Straße ist nichts mehr zu sehen. Bärbel ist sicherheitshalber rechts rangefahren. Bärbel. Sie wurde von Willi reingelegt. Nun hilft sie mir, andere betrogene Bauern zu finden. Zuerst suchen wir Carsten Stöver. Das GPS zeigt die Straße, in der er wohnt. Ruf ihn mal an, ob er überhaupt da ist, sagt Bärbel. Ich habe Stöver gleich in der Leitung.
Ja, ist da Herr Stöver? Ja, ist da Herr Stöver? No. I'm in, what's the name of that here?
Hartford City.
I'm in Hartford City. In Indiana hier, ist in Indiana, ne? Hartford City in Indiana.
Stöver hatte einen gut gehenden Hof in Schleswig-Holstein, erzählt Bärbel. 200 Kühe, kleines deutsches Bauernleben, Milch für den regionalen Markt und so. Dann habe er von Willis Amerika-Idee gehört.
Er hat alles verloren, er hatte nämlich in Deutschland alles verkauft, deswegen wäre es jetzt auch nicht möglich zurückzukommen oder er müsste eine Wohnung mieten oder irgendwas. Also es ist nichts mehr da, wo er eigentlich hin zurückkommen könnte.
Willi hatte Carsten Stöver eine schlüsselfertige Milchviehanlage in Amerika versprochen. Weites Land, großes Geld, der Bauer frei und keine nervige Bürokratie wie zu Hause in der EU. Stöver biss an und machte alles nach Willis Plan. Zunächst Haus und Hof verkaufen, dann Willi das Geld geben. Der besorgt damit amerikanische Megakredite, baut einen Megastall und stellt da Kühe rein. 2000, ach Quatsch. 3000 Kühe. Und das große Melken beginnt. Stöver musste nur noch nach Amerika auswandern, was er tat. Leider war nichts fertig, als er mit seiner Familie ankam. Er schüttelt immer wieder ungläubig den Kopf, als er das erzählt.
Sie haben ihm das Geld einfach gegeben?
Ja. So, im Nachhinein haben wir alles verloren, aber gut. Das ist kein gutes Gefühl. Denn den Betrieb in Deutschland, der war 4 Generationen in Familienbesitz. Und ja, ich bin jetzt derjenige, der das alles über den Berg gebracht hat.
Scham?
Ja, ein bisschen, ja. Ja.
Wem gegenüber?
Meinen Eltern gegenüber.
Das FBI ist nicht so auskunftsfreudig wie Stöver. Es ermittelt gegen Willi wegen Verdacht auf schweren Betrug. Das steht in einem Papier des FBI. Die Ermittler wollen aber mit uns offenbar nicht darüber sprechen.
FBI?
Yes, Cass is calling again. I would leave a message for Special Agent Devin Pearson.
Immer beim Anrufbeantworter von Special Agent Devin Pearson ist Schluss.
Hello?
Dabei sucht das FBI nach Willi und es befragt Leute. Zum Beispiel Todd Janssen, Anwalt eines holländischen Bauern, der von Willi 4 Millionen US-Dollar zurückhaben will. Die riefen mich an, erinnert er sich.
The FBI, they called me at least once and asked me questions and I thought they would arrest him.
Ich dachte, sie werden Willi verhaften. Sie ermittelten, ob er Straftaten begangen hatte.
To see if there were criminal crimes committed.
What they wanted from you?
Just information.
Sie fragten nach Detailinformationen. Wie weit sie sind, weiß ich nicht. Bei denen ist immer alles geheim. Die Polizeizentrale in Toledo, Ohio, Downtown. Ein großer Betonklotz, ein Dutzend schwarze Sheriff-Autos vor der Tür, Typen mit Sonnenbrille. FBI haben wir hier nicht, sagt ein Beamter am Empfang. Aber genau in dem Klotz haben sie mich doch zu Willy van Barkel befragt, erzählt Gijs van Sommeren, ein holländischer Bauer. Früher gehörte ihm mal ein großer Hof. Er hatte eine Aufenthaltsgenehmigung und Geld. Dann traf er Willy. Heute ist er Melker auf einer Farm in Florida, ohne gültiges Arbeitsvisum, ein Illegaler. Er ging zum FBI mit einer Kollegin.
We went there and we have explained my situation, what was going on. And I told also there are quite a few other dairy farmers have the same problem. We were there for 2.5 hours, 3 hours there.
2.5, 3 Stunden waren sie da und erzählten, was alles schief lief und dass es so einigen anderen Milchbauern genauso geht. Das FBI wollte sich darum kümmern, aber es ist wohl keine Hilfe zu erwarten vom FBI. Gijs van Sommeren zeigt ein Dokument. Auf dem Briefkopf steht Federal Bureau of Investigation. Daneben das Siegel des FBI mit grünem Lorbeerkranz auf blauem Grund. 3 Special Agents sind auf Willy angesetzt, aber offenbar kommt nicht viel dabei heraus. Ich bin nach Wausau, Ohio gefahren, weil hier Willys Zentrale war. Bärbel ist mit. Die Sonne brennt. Es ist gleißend hell. Wir drücken unsere Nasen an die staubblinden Fensterscheiben von Willys altem Büro. Es steht vollkommen leer. 70 Milchfarmen wollte Willy bauen. Projektpreis ab 10 Millionen Euro aufwärts. Hier im Büro liefen die Fäden zusammen.
Da war eine Landkarte von Amerika und da waren im Grunde genommen die ganzen Betriebe mit so kleinen roten Stickern eingezeichnet, wo die Betriebe waren. Indiana, Ohio, Michigan, überall, wo er was hatte. Mhm. Die war hier als erstes, wenn man reinkam, so eine schöne große Karte von Nordamerika. Und dann konnte man das sehen. Seine Visionen und sein Imperium.
Bärbel, Anfang 50. Eher kantig als weich. Wacher Blick, vorwärts treibender Gang. Ein bisschen so, als müsse sie immer schnell irgendwo hin. Im Gespräch, charmant, strahlende Augen, sofort in Kontakt, besonders wenn es um Kühe geht. Wir fahren quer durch Wausau. Bärbel erzählt von großen Kuhställen.
Das ist riesig, 5000 Kühe. Hast du was schon mal gesehen?
Also ich erzähle schon lange oder ein weiter.
Willys Privathaus in Wausau ist eine Villa im Landhausstil, viele Erker, Bruchsteinfassade. Hier endete immer die organisierte Werbetour für Bauern aus Europa, sagt Bärbel. Einmal war sie auch dabei. Tagsüber fuhren sie mit einem Bus zu Willys Musterfarm. 3000 Kühe, super Melkanlagen, alles picobello. Am Abend dann schmiss Willy eine Runde für alle Bauern, ein Fröhlichspaß in seinem Partykeller.
Und der war eben so groß, dass auch so ein kompletter Bus da reinpasste. Das war zwar dann ganz kuschelig. Unten in der Ecke war dann dieser Country-Sänger, seine Leute da. Drei Mann auf einer Gitarre. Und dann gab es auch nichts zu trinken. Und dann fuhr der Bus irgendwann wieder weg, holte die dann hier alle wieder ab.
Betrunken?
Ja, wieder wie er wollte, ne? So. Und alle sagten, boah, geiler Abend.
Bärbel, meine Schwester. Bäuerlicher Familienhintergrund. Studierte Agraringenieurin. Sie wollte immer schon Landwirtschaft machen. Und zwar groß. Nicht so romantisch. 10 Kühe, jeder hat eine Glocke um den Hals und morgens wird gemolken bei warmem Heugeruch. Das kannst du vergessen, hatte sie mir mal gesagt. Natürlich sprang sie sofort auf Willys tolle Musterfarm in Ohio an.
Du bist Kuhbauer und du willst das machen und du hast Kinder, die es weitermachen wollen, dann ist das einfach toll.
Das ist toll.
Die Technik, die vielen Kühe, jemand, der mit Kühen arbeitet, will natürlich auch viele schöne Kühe haben. Das war so der neueste Standard, das neueste Know-how mit den Sandboxen, was es in Deutschland wenig gibt. Die Kühe lagen perfekt in den Boxen, die Sprenkleranlagen liefen im Sommer, es lag gutes Futter davor, die Kühe sahen fit aus, die Melkstände waren ordentlich, die waren groß. Das wirkte so, dass man sagt, boah, da hast du auch Lust, dann macht die Arbeit Spaß.
Bärbel will genauso eine Farm in Amerika. Ihr Mann, ebenfalls Agraringenieur, will das auch. Sie gehen zu Willi. Per Handschlag besiegeln die drei einen Arbeitsvertrag. Willi stellt beide als gut dotierte Manager ein für eine neue Farm mit 2000 Kühen. Aber als die Familie dann mit ihren zwei Kindern ankommt, hat Willi gar keine Arbeit für sie. Bärbel verlässt sich einfach auf einen Handschlag mit Willi und andere Bauern verkaufen Haus und Hof und geben ihm das Geld. Das soll Josop Hey mir mal erklären, Willis Steuerberater und langjähriger Wegbegleiter.
Die Bauern verkaufen ihren Hof, verkaufen ihre Quote, geben das Geld Willi van Barkel. Es gibt kein Underkonto. Das ist Irrsinn, oder? Oder es ist irrational, oder was ist das?
Das ist die Bauernwelt, würde ich fast sagen. Von früher her ist die Bauernwelt eine Welt, wo Menschen einander kannten. Und in der eigenen Umgebung waren die Leute ja auch abhängig von das Vertrauen, was man genießt. Denn einer, der sich nicht richtig verhielt, der war das Vertrauen los und konnte auch bei anderen nicht mehr auf den Hof kommen.
Josop Hey, ein Mann Ende 50, lebt im Bauernhof seiner Eltern in der Nähe von Limburg in Südostholland. Er sitzt mir gegenüber, die Hände zusammengefaltet auf dem leeren, riesigen Konferenztisch aus Holz. Seine Frau sitzt neben ihm und macht sich Notizen. Willi hatte ein bezirzendes Charisma, wenn er den Bauern die Investition in große Milchviehfarmen, ob er ihnen sie Dairies, schmackhaft machen wollte.
Dann kommt so ein erfolgreicher großer Mann bei dir am Tisch sitzen und dann legst du falscherweise das blinde Vertrauen. Aber wenn der falsche Mann kommt, dann hast du Pech.
Er war der falsche Mann.
Er war letztendlich für viele Leute der falsche Mann.
Weil?
Weil er Familien noch Dairies verkauft hatte, auf het moment dat er wusste dat zijn Amerikaanse Firma zum Beispiel dat niet meer bauen konnte. En weil er wusste dat er dat geld, wat er daarna bekam, niet voor die nieuwe Dairy benutzen würde, maar voor Löcher in zijn Liquiditeit.
Dat wäre Betrug.
Dat wäre niet Betrug, dat war Betrug.
Besonders schlimm erwischte es Christiane und Theo Hügemann, Milchbauern aus Nordrhein-Westfalen. Für 2,1 Millionen Dollar verkauften sie Haus, Hof und ihre Milchquoten. Willi bekam 1,5 Millionen davon, das Startkapital für den 12 Millionen Dollar Stall in Ohio. Aber als die Hügemanns dann später eintrafen und loslegen wollten, war da nichts. Nicht einmal ein Rohbau. Willi hatte ihnen eine Farm angedreht, die nur auf dem Papier existierte. Mount Sterling, Ohio. Auf den Feldern nur Mais und Soja. Darüber knallblauer Himmel und wie hingetupft ein paar Schäfchenwolken. Irgendwo hier leben die Hügemanns. In Amerika sei alles besser, hatten sie beide in einem Zeitungsinterview der Ruhr-Nachrichten gesagt, damals, als sie noch zu Hause waren. Und sie erzählten dem Reporter, wie frustrierend es ist, in Deutschland Bauer zu sein. Ein holpriger Weg führt zu einem Kuhstall. Die Hügemanns haben sich trotz Willi noch etwas aufbauen können. Zum Glück hatten sie ihm nicht ihr ganzes Geld gegeben, sondern sich 500.000 Dollar auf die Seite gelegt. Das steht in den Gerichtsakten. Die Hügemanns verklagen Willi nämlich in den USA. Aber warum? Amerikanische Anwälte sind teuer. Willi ist längst weg und ihr Geld auch. In einer E-Mail hatte ich die Hügemanns das gefragt und meine Reise angekündigt. Nun bin ich da.
Hallo.
Hinter der Eingangstür gleich rechts, hinter großen Glasscheiben, ein Büro. Bevor ich auch nur einen Schritt hineinsetzen kann, kommt eine Frau heraus und stellt sich mir in den Weg.
Hallo.
Ich möchte Theo Hügemann sprechen, sage ich.
I'm looking for Theo Hügemann.
I don't know.
If he's still there. Yeah, I'll wait here.
Die Frau gibt sich als Sekretärin aus, die nicht weiß, ob ihr Chef Theo Hügemann da ist oder nicht. Kommt er vielleicht später? Oder erst morgen? Und wo wohnt er?
Oh, I have no clue.
No clue. When he's available, what do you think?
I don't know.
Ein Kasperletheater. Denn die Frau mir gegenüber ist gar keine Angestellte, sondern Christiane Hügemann, die Chefin.
Sind Sie Frau Hügemann?
Yes.
Ein mexikanischer Arbeiter kommt und zupft Christiane Hügemann leicht am Kittel. Sie winkt ihn weg. Sie redet über Willi und darüber, wie sie betrogen wurden und dass ihr Mann keine Interviews mehr geben will. Sie hätten so viel durchgemacht. Zum laufenden Gerichtsverfahren vor dem Supreme Court Ohio will sie nichts sagen. Aber einen Tipp hat sie am Schluss noch.
Da fragen Sie mal besser Frank Achelbühler nach. Der hat die Kunden aus Deutschland akquisiert. Und wir haben auf Frank vertraut, weil der einen guten Ruf hatte als Berater, als Bauernberater. Der war sowas von blind.
Frank Achelbühler, Bärbels Mann. Willi versprach, ihn nicht nur als Manager auf einer Farm einzustellen. Er könnte darüber hinaus sogar Anteile an ihr erwerben, wenn er deutsche Bauern zum Auswandern animiert. Frank warb also Milchbauern wie die Hügemanns an und begleitete sie, wenn sie auf Bustour zu Willis Musterfarm in Ohio waren. Viele waren dann immer völlig aus dem Häuschen, erzählt Frank.
Manche würden dann sagen, du bist Headhunter, ist das der richtige Begriff?
Nun, Headhunter ist ja jemand, der ungefragt in eine Firma geht und jemanden aus einer Position rausholt, aus der er so gar nicht raus will, der Kopfgeldjäger. Ich bin zu denen, die sich dafür interessiert haben, hingefahren und haben dann praktisch diese Tour gemacht, haben uns die Betriebe angeguckt und mit denen geredet da. Das heißt, sie haben sich ein Bild vor Ort gemacht.
Frank glaubte daran, mit etwas Eigenkapital, ein paar Anwerbetouren und einem Job als Farmmanager nach und nach ein großer Milchviehbauer von Willis Gnaden mit Grundbesitz in Amerika werden zu können. Naja, vielleicht etwas naiv, sagt er heute. Es geht ihm nicht so gut, wenn er an die von ihm angeworbenen Bauern denkt.
Ohne mich wären die da nicht hingegangen. Das ist ja auch ein Stück weit Verantwortung, was ich für die Leute hatte. Und der bin ich nicht so gerecht geworden.
Versagensgefühl?
Nee. Nee. Versagen wäre anders. Weiß ich nicht, das passt hier nicht, sondern so, ja, schon ein bisschen Schuld.
Er selbst habe auch mit leeren Händen dagestanden, fügt er hinzu. Keine Farm, keine Arbeit. Er hing rum. Bärbel arbeitete ohne Lohn gegen Essen auf einer anderen Willi-Farm. Und die Familie lebte von der eisernen Reserve.
Bis wir zu Willi gesagt haben, wir kommen so nicht weiter, was sollen wir jetzt machen? Wir sitzen hier ohne alles. Und dann gab es eben dieses Angebot, dahin zu gehen, wo sonst keiner hingehen will, nach Oklahoma. Da hat es mehrere Versuche gegeben, jemanden dafür zu gewinnen, und die haben alle dankend abgelehnt. In Oklahoma's calling, I can feel it in my veins.
Yes, Oklahoma's where I wanna be. So wurde Frank Willis Mann in Oklahoma. Auf Pump hatte Willi dort weite Landflächen gekauft, sie in sogenannte Slots aufgeteilt und alles umzäunen lassen. Dann kaufte er auch auf Pump 25.000 Fersen, also junge Kühe, und fertig war die größte Aufzuchtstation der USA. Nun sollten die Tiere für seine Farmen in Ohio, Michigan und Indiana hier aufgezogen werden und später dort kalben und gute Milch geben. Soweit der Plan. Geimen in Oklahoma. Luftfeuchtigkeit hoch, bullig heiß, so um die 40 Grad. Überall Klapperschlangen im Gras, erzählt Frank. No Man's Land heißt dieser Teil von Oklahoma. Ganz offiziell.
No Man's Land heißt nicht umsonst so. Das Gebiet sollte früher den Indianern als Reservat zugewiesen werden und die haben sich geweigert, dahin zu gehen. Die haben gesagt, lieber tot als dahin. So, da sind wir dann also, meine Familie und ich, hin und haben da diese Fersenaufzuchtfarm geleitet.
Willi persönlich fährt Frank von Washington, Ohio, nach Geimen, Oklahoma. In einer Geländelimousine sitzt Frank hinter getönten Scheiben. Es geht 1700 Kilometer, meistens geradeaus. Als er nach 10 Stunden nicht mehr sitzen konnte, hatten sie gerade mal die Hälfte geschafft, aber Willi wollte durchfahren, erzählt Frank. Während der Autofahrt dämmerte es ihm allmählich, dass die große Willi-Schose mit seinen vielen Kühen bald abstürzen werde. Willi hatte den Tempomat eingelegt, sich am Steuer eingerichtet und telefonierte herum. Er suchte dringend Geld. Er hatte indische Investoren und Börsianer am Apparat und trug dick auf.
Ich habe ja selber mitgehört, mit wem er telefoniert hat auf der Fahrt. Er sagte an der Wall Street, wenn man da ein paar Millionen Dollar haben will, dann hört einem keiner zu. Aber wenn man sagt, man braucht eine Milliarde, dann hören die mal alle zu und haben auch Zeit, mal mit einem essen zu gehen und sich das Konzept anzuhören. Er sagte, wenn man da ganz bieder ehrlich kommt, dann hören die gar nicht zu. Und erst wenn man so ein Wort sagt, Billion, da, dann gehen da die Lampen an.
Er hätte spätestens zu diesem Zeitpunkt lieber eine geordnete Insolvenz hinlegen sollen, sagt Willis Steuerberater Joseph Hay. Chapter 11 heißt das in den USA. Einfach Insolvenz anmelden und fertig. Dann sanieren und den Banken was geben. Und vielleicht ist für die Bauern auch noch ein bisschen was übrig. Aber Willi hörte nicht auf ihn.
Er war nur noch auf dem Weg in Indien und in Amerika auf die Börse, Geld von Anlegern zu bekommen, um damit die Liquidität zu korrigieren.
Angekommen in Guyman, Oklahoma, war Frank endlich bezahlter Farmmanager in Amerika. Nur leider lief es gerade nicht so gut, erinnert er sich. Von den ursprünglich 25.000 Jungtieren waren nur noch 12.000 übrig. Und täglich wurden es weniger. Ausverkauf. Um die Bankraten abzuzahlen, den hungrigen Tieren Futter zu kaufen und Löcher in Willis Imperium zu stopfen. Die Banken in Oklahoma waren hypernervös. Die Tiere waren ja die Sicherheit für die Kredite. Sie heuerten Männer an, die unangemeldet bei Sonnenaufgang bei Frank vor der Tür standen und Tiere zählen wollten.
Das läuft dann so ab, dass sie morgens mit drei Mannschaften kamen, mit Pickups. Die haben sich auf die Ladefläche gestellt hinten und der Fahrer ist langsam weitergefahren. Das war ja ein riesiges Gelände. Und dann haben die gezählt. Die Banken hatten natürlich Angst, dass wir denen die Tiere quasi unterm Hintern wegverkaufen, dass wir also von einem auf den anderen Tag ein paar Züge Tiere verkaufen, irgendwohin, das Geld fließt in Willis Firma und die Tiere sind einfach weg.
Zum Beispiel auf dem Weg nach Russland. Russische Händler kauften 2000 Tiere. Sie zahlten weit über Preis, erzählt Frank. Sie suchten sich die besten Tiere aus, nur wenige Tage war das, bevor er kam. Die Russen verluden ihre Fracht auf LKW. Eine gigantische Aktion. Dann ging die Tour los. Zuerst 1100 Kilometer Richtung Südosten durch die sengende Hitze.
Also nachdem die diese, sagen wir, den russischen Anforderungen entsprechende Quarantäne auf der Farm absolviert hatten, wurden die per LKW nach Houston gefahren, wurden zum Hafen gefahren und sollten da aufs Schiff und konnten aber nicht sofort aufs Schiff. Mir wurde erzählt, dass die da in der glühenden Hitze gestanden haben. Und das ist gerade für Kühe gar nicht gut. Also da sind sicherlich auch eine ganze Reihe Tiere dann eingegangen.
45 Grad Mittagstemperatur im Hafen und dann 2 Wochen Seefahrt bis nach Sewastopol auf der Krim und dann Weiterfahrt im LKW. Wenn Willi dringend Geld brauchte, mussten seine Tiere schon mal weit reisen. Ich rufe Joseph Hay noch einmal in Holland an, ob das Konzept war. Nein, sagt der. Aber es ging nicht mehr anders.
Da sind damals mehrere Schiffladungen, 3.000, 5.000. Ich meine, dass er drei Schiffladungen gewesen sind von tragende Versen, die verkauft worden sind, um da die Liquidität zu schaffen, die man nötig hatte in dem Moment, um da die Probleme zu lösen.
Als Notlösung.
Als Notlösung für die Not, die man da in dem Moment hatte.
Nach 3 Monaten auf der Farm hatte Frank weitere 4.000 Tiere verkaufen müssen, um die Banken ruhig zu stellen und die verbleibenden Tiere zu versorgen. Die Farm lief leer. Bärbel, die von Indiana nachgekommen war mit den Kindern, bekam von Willi entgegen der Absprache für ihre Arbeit kein Geld. Da packte die Familie ihre Sachen und ging desillusioniert nach Deutschland zurück. Neunzehn Mönche betreten eine kleine Kapelle und setzen sich vorne auf die Holzbänke. Gleich werden sie singen und beten, wie jeden Abend hier im österreichischen Kloster Kremsmünster. Auf einer hinteren Bank sitzt John Martin Meyer. Er ist auf Besuch. Meyer wurde vor vielen Jahren vom Orden nach Brasilien entsandt, nach West Bahia, etwas südlich vom Äquator, dort, wo das Agrobusiness tobt, wie er sagt. Nach dem Abendgesang stellt Meyer mich dem Abt vor. Später sind sie noch verabredet. Er will dem Abt von einem beunruhigenden neuen Landwirtschaftsgroßprojekt berichten. Noch eines, seufzt er. Er hat noch Zeit. Wir sitzen vor der Wirtsstube des Klosters. Es ist Sonntag. Leute aus dem Dorf sind zu Gast. Ein Musiker, er hat nur noch zwei Zähne, singt gegen kleines Geld von großer Liebe. Martin Meyer hat einen breitkrempigen Hut auf. Er raucht und trinkt einen Landwein. So viel Agrarindustrie hätten sie schon in Bahia. Und jetzt kommen auch noch die Holländer mit ihren Kühen, sagt er. Ans Licht gekommen ist das Projekt durch die Homepage eines Abgeordneten der brasilianischen konservativen Partei PP. Wenig Text, viele Fotos. Willy van Bakel trifft den Wirtschaftsminister. Er sucht Land für ein Großprojekt. Gleich neben der Fazenda Estrondo und der Fazenda Caracol im Verwaltungsbereich Cotegipe riesige Flächen, auf denen Agrarkonzerne wirtschaften. Bevor diese Konzerne dort Soja, Baumwolle und Eukalyptus anbauten, wurden die Landrechte neu vergeben. Und plötzlich waren die Kleinbauern im Weg, erzählt Meyer.
Meistens beginnt so, dass man ihren Lebensraum einschränkt. Also dass dort, wo sie ihr Vieh im freien Auslauf eben züchten, dass diese Gebiete abgezäunt werden, dass sie dort nicht mehr hin dürfen. Dann geht es an die Behausungen. Und dann im schlimmsten Fall geht es dann zu physischer Gewalt bis zum Morde. Das sind die sogenannten Pistoleros, das sind eigentlich Privatmilizen. Ja. Was ich selbst erlebt habe, sind die zerstörten Behausungen und dann leider aber auch drei Kleinbauern, die das mit ihrem Leben bezahlen mussten.
Und hier will Willi nun für seine neue Firma 32.000 Hektar für Kuhställe und den Anbau von Futtermitteln erwerben. Eine Fläche so groß wie München. Einiges ist offenbar schon gekauft.
Der Verdacht, dass auch die Fläche, die für dieses Großprojekt nötig ist, nicht auf sauberem Weg erstanden worden ist, ist sehr naheliegend. Weil es in der Region de facto Usus ist. Weil die Gerichtsbarkeit korrupt ist. Ich möchte mich kundig machen, wie weit vor Ort eingesessene Kleinbauern sich bereits in Gefahr wähnen.
Willi schreibt auf seiner Seite in einem sozialen Netzwerk, 4 Millionen Liter Milch werden täglich produziert. Das sei aber erst der Anfang. Er will Brasiliens Milchwirtschaft vom Importeur zum Exporteur machen. Auf meinen Interviewwunsch reagiert er nicht. Sein Bruder René van Bakel und zwei seiner brasilianischen Mitarbeiter recherchieren aber meine Daten im Internet. Als ich auch ihnen meine Fragen schicke, bekomme ich ebenfalls keine Antwort.
In 500 Metern erreichen Sie das Ziel. Vredepil, das Ziel liegt rechts.
Ich bin nach Vredepil gefahren, weil ich hier vielleicht mehr erfahre über das Brasilien-Projekt. Vredepil in Holland. Ein Dutzend Häuser, ein kleines Gemeindehaus, eine Tankstelle. Hier war der Hauptsitz von Willis Firmenimperium. Wo das Haus ist, frage ich den Tankwart, einen jungen Mann.
Hallo, thank you. I'm looking for the Vredeweg. Ja, the family van Bakel.
Oh, das ist ganz einfach. Die Ampel.
Ja.
Da rechts.
Ampel rechts?
Ja.
Ja.
Und dann vielleicht 1,5 Kilometer geradeaus.
Ja.
An die linke Seite ist das Willy van Bakel.
Willy van Bakel?
Ja. Ja, genau.
Also, Vredeweg rechts rein. Eine Bauernlandschaft wie aus dem Bilderbuch. Herbstsattes Licht, frisch umgepflügte schwarz-dunkle Erde, saubere Höfe, eine Eichenallee. Dann die Hausnummer 6, ein Backsteingebäude. Das ist er, der frühere Geschäftssitz. Van Bakel Maklerfirma, Van Bakel Auswandererbüro, Van Bakel Tierbesamung und Maschinenhandel und Milchviehanlagen, alles unter einem Dach. Im Organigramm steht Willi gleich neben seinem mittlerweile verstorbenen Vater. Willi ist schließlich der älteste Sohn. Rechts daneben stehen seine beiden jüngeren Brüder, alles genau der Reihe nach. Darunter das Firmengeflecht. Die Firmen heißen Van Bakel Exploitatie oder Van Bakel Onroeren Goed, die wieder Unterfirmen haben, ein verschachtelter Konzern. Beraten von Joos op Hey. Jetzt aber nicht mehr, sagt er. Ihm wurde alles zu undurchsichtig.
Ich bin ausgestiegen Juli 2010. Wieso? Das kann ich einfach beantworten, weil ich schon länger das Gefühl hatte, dass ich durch die Van Bakel-Gruppe nicht mehr alle Informationen bekommen würde.
Über 100 Millionen Euro Umsatz machte der Konzern schon damals, als Willi noch ohne Probleme nach Holland einreisen konnte, um jungen Bauern die Vorzüge von Megafarmen anzupreisen. In einem YouTube-Ausschnitt aus der Zeit steht Willi mit Schnurrbart und Blaumann im Kuhstall und hält große Reden. Er erläutert das Stallkonzept im Großbetrieb seiner Familie.
Hier sind vier Produktionsphasen. Werkhausen en dan de Hoofdproduktion. Ja, we daken andere stallen overkomen in het midden en de laatste. Je legt ook vier rantsoenen. Iedere groep in de lactatie heeft voor zijn eigen rantsoen. Iedere groep is één uur melken. Dus dan wordt het brengen gaan. Die dan in, komt het smalle gang terug.
Heute reist Willi offenbar inkognito, wenn er mal nach Holland muss. Dem Vernehmen nach meidet er Flughäfen der EU und fliegt lieber über die Schweiz. Dort wird er abgeholt, zum runden Geburtstag seines Bruders René zum Beispiel. Laut Organigramm haben die beiden kleinen Brüder von Willi neuerdings den gesunden Teil des Konzerns unter sich gruppiert. Alle Verluste und Forderungen aus den USA-Aktivitäten dagegen übernimmt der große Bruder Willi mit seiner Firma Onröhrenchut. Das ist die Bad Bank, sagt Joseph Hay. So könne man Forderungen an den Familienbetrieb abwehren.
Man möchte auch nicht zurückzahlen. Man versucht, alles auf die Firma Van Bakel Onröhrenchut zu schieben. Man kreiert da eine Entität innerhalb die ganze Gruppe, eine Art von Bad Bank. Und die hat alle Schuld auf sich genommen und die anderen Firmen, die hätten keine Schuld, obwohl die das Geld genommen haben, was die Bauern bezahlt haben.
Wenn das stimmt, könnte die Umstrukturierung dazu dienen, sich die betrogenen Bauern aus Amerika vom Hals zu halten. Aber stimmt das? Willi van Bakels Anwälte in den USA und in Holland haben auf unsere Anfragen nicht geantwortet. Und Willi selbst? Der schweigt. Das kenne ich, sagt der holländische Konkursverwalter Wim Eckendahl. Er prüft Ansprüche gegenüber Willis bankrotter Bad Bank Firma. Willis Aufenthalt ist unbekannt. Über dessen Anwalt werde er noch ein letztes Mal versuchen, mit ihm zu telefonieren, dann gebe er auf. Willi habe ja nicht einmal seine Jahresabschlüsse abgeliefert. Eine Verletzung von Buchhaltungspflichten. Eigentlich ist Willi ein Fall für den Staatsanwalt, findet Joseph Hay.
Die Staatsanwaltschaft ist bei mir im Büro gewesen. Die haben sich das alles angehört. Die sind hier auch kopfschüttelnd weggegangen. Ich würde noch etwas hören. Ich habe nichts mehr gehört.
Auch das FBI schickte Ermittler nach Holland. Ein Rechtsanwalt habe ihn angesprochen, sagt Joseph Hay. Er wollte aber nicht direkt mit dem FBI zusammensitzen und schlug was anderes vor.
Über die holländische Staatsanwaltschaft bin ich bereit, auch mit der FBI zu reden, aber um selber mit der FBI zu reden, das ist ein anderes Bier. Denn die Rechtsprechung in Amerika, da habe ich doch ein anderes Gefühl bei als die in Holland und in Deutschland.
Daran aber hatte das FBI offenbar kein Interesse. Es hat sich nicht wieder über eine Mittelsperson gemeldet und Joseph Hay auch nicht direkt kontaktiert. Ein Güterzug durchschneidet Waseon, Ohio. In Waseon war Willis Amerika-Firma registriert. Bärbel und ich wollen bei der Handelskammer gleich neben dem Bahnübergang nachfragen. Keiner da. Das Amtsgericht auf der anderen Seite der Bahn dagegen macht Dienst. James Barber, ein abgeklärt wirkender, vielleicht 60-jähriger Richter, sitzt in seinem Bürosessel. Gelbe Krawatte, raumgreifende Haltung. Hinter ihm ein ausgestopfter großer Zander. Er angelt gern. Na klar, Willi, erinnert er sich. Wir dachten, Willi bringt Geld und Zukunft in unsere kleine Stadt. Ein richtiger Unternehmer.
He appeared to be doing real operations, so many people thought very well of him. And the Chamber of Commerce even had a big party welcoming his business into town.
Die Handelskammer machte eine Willkommensparty.
He was a very big hope for a lot of farmers.
Viele unserer Bauern versprachen sich eine Menge von ihm. Judge Barber lässt Bärbel und mir Gerichtsakten aufstapeln und Kopien zusammenheften.
Was findest du?
Wir finden unter dem Stichwort Gerichtsverhandlungen 14 Einträge unter dem Namen von Buckle. In einem Dokument wird William Fricky erwähnt. James Barber hatte uns erzählt, er habe Fricky zu einer Gefängnisstrafe verurteilen müssen, obwohl er eigentlich ein Opfer von Willie war. Er ist gerade wieder in Freiheit. Gehen Sie ruhig mal hin, hatte der Richter empfohlen.
$15 million deal going. I put $5 million in. It didn't work too bad.
Do you have 10 minutes, 40 minutes time to speak with us?
Yes,
yeah? Okay.
William Fricky und sein Hund sind im Garten. Der betagte Pitbull ist freundlich, Fricky ist irritiert. Als er hört, dass der Richter uns schickt, taut er auf. Er habe Willi Maschinen und Getreide geliefert. Willi zahlte nicht, wollte stattdessen nun aber die ganz großen Geschäfte machen. Alle 70 Farmen könne Fricky beliefern. Er müsse nur 51% seiner Firma an ihn überschreiben, was Fricky tat. Für $5 million, die er nie bekam. Fricky schüttelt ungläubig den Kopf, als er das erzählt.
Willie is a good salesman. He's a likable guy. He wins you over quickly.
Willie verkauft sich gut. Ein echt sympathischer Typ. Mann, er begeisterte mich für seine Idee, sagt Fricky. Er könne gar nicht glauben, dass er ihn wirklich reingelegt hat, ihn, den ausgefuchsten Geschäftsmann. Willie hat ihn regelrecht eingewickelt. Fricky geht pleite, verschleppt seine Insolvenz, wird geschnappt und muss ins Gefängnis. Willi habe ihm $5 million genommen. Er bekam nichts. Null. Zero. Außer 18 Monaten Gefängnis. Fricky würde gerne wissen, was Willi heute so macht. Ihn mal treffen und mal hören, wie Willi sich das vorstellt mit dem Geld, wie er es zurückzahlen will.
What his plan is to pay me back somehow. I'd love to hear that. Because I'm sure he'd tell me, oh yeah, no problem, we can do that.
Er wird sofort sagen, kein Problem, wir machen das.
Yes, we can do that.
Da ist sich Fricky sicher. Fahrt zu Johan de Groot. Früher besaß er einen Schlachthof in Holland. Jetzt betreibt er eine Milchviehanlage made by Willie in Indiana. De Groot fordert über seinen Anwalt $4 million von Willi. Der habe ihm sein Vieh weggenommen und seine Maschinen auch. Wir suchen Johan de Groot in der Melkanlage. Einer der mexikanischen Arbeiter spricht ein paar Brocken Englisch. De Groot komme gleich, sagt er. Dann kommt de Groot. Der riesige rote Pickup bremst direkt vor dem Melkstand mit den Mexikanern.
Johan de Groot? No stage,
yeah. Okay, hi. Rainer. Lukas, it's Bärbel.
Nice to meet you.
Nice to meet you.
Where are
we going? Okay.
Das Büro von Johan de Groot ist übersät mit Papieren, Plastikordnern, Kaffeebechern. An der Wand eine Amerika-Flagge, vielleicht 1 Meter hoch und 1,50 breit. Auf einer Fensterbank eine Stoffkuh mit Sonnenbrille und ein paar Auszeichnungen der Berufsverbände. De Groot sieht müde aus, das Gesicht fahl, er ist bitter. Eines Tages kamen Willis Leute im Morgengrauen, erzählt er. Die luden seine Kühe auf LKW. Wenn eine humpelte, wurde sie sofort erschossen. Eigentlich könne man für eine humpelnde Kuh noch $1,000 bekommen, aber die nahmen das Gewehr und töteten sie. Große Trucks, frage ich. Ja, mit großen Trucks kamen sie. Man weiß nie, wohin die Kühe dann kommen, antwortete Claude. Von Ohio aus wurden schon welche zu Willis eigenen Farmen in Michigan gefahren. Andere landeten bei Bauern, denen Willi Kühe versprochen hatte. Vielleicht seine Kühe auch. Willi hatte für Johan de Groot die Farm gebaut. De Groot zahlte und betrieb die Farm. Willi aber behielt Anteile an ihr. Eines Tages dann fuhren plötzlich Willis Leute mit Viehtransportern vor und luden die Kühe aus dem Stall ein. Damit entzog Willi de Groot die Existenzgrundlage, sagt sein Anwalt Todd Janssen. Sie hätten immer den Verdacht gehabt, dass de Groots Kühe zu anderen Farmen gebracht wurden. Vielleicht seien manche auch verkauft und geschlachtet worden. Man weiß es nicht. Ohrmarken austauschen und ihre Nummern in Büchern ändern ist leicht, sagt Janssen.
It becomes a county nightmare to try and figure out where cows are moving from farm to farm.
Über Kühe mit fremden Ohrmarken wunderte sich niemand auf der Farm, auf der sie am Anfang umsonst arbeitete, sagt Bärbel. Und auch auf anderen Farmen wussten alle Bescheid. Es hatte immer einen triftigen Grund, wenn plötzlich auf irgendeiner Willi-Farm hunderte fremde Kühe auftauchten und später genauso plötzlich wieder verschwanden.
Wenn zum Beispiel die Bank irgendwo kam und eine bestimmte Stückzahl da stehen musste, dann haben die Tiere hin und her gefahren, um für diesen Tag diese Tierzahl praktisch dort zeigen zu können. Und Willi hatte eben auch Betriebe, denen er zugesagt hatte, dass sie mehr Tiere bekommen. Und dann haben sie eben von so einem Farm, wo man sie wegholen konnte, die woanders hingestellt, damit er seine Versprechen zum Teil wenigstens einhalten konnte, weil ihn ja auch alle unter Druck gesetzt haben, hey, wir brauchen Tiere, wir wollen melken, es muss weitergehen. Die Tiere sind öfter verschoben worden.
Eine verlassene Willi-Farm in Michigan. In einem Gülle-Sammelbecken, groß wie ein Schwimmbad, steht schwarzes Wasser. Im Beton an der Seite ist ein Schacht. Ein Tier verbirgt sich darin und gibt warnende Laute von sich. Im Stall lose von den Ventilatoren herunterhängende Stromkabel, leere Kuhboxen. Lynn und zwei ihrer Mitstreiter, Umweltaktivisten so um die 60 herum, fahren uns im Van durch das untergegangene Reich von Willi van Buckel. Hier im Dreiländereck Michigan, Ohio und Indiana gab es 36 Willi-Farmen. Lynn fände es gut, wenn möglichst viele von denen leer stehen würden. Dann hätten sie weniger Gülleprobleme und das Grundwasser wäre besser. Aber nach Willis Abgang kauften amerikanische Großbauern den notleidenden Banken zu Schnäppchenpreisen viele von Willis Milchviehbetrieben ab, um sie weiterzuführen. Lynn kann in ihrer direkten Nachbarschaft die ihr so verhassten Massentieranlagen, Concentrated Animal Feeding Operations, sie nennt sie CAFOs, nicht übersehen.
Within a 10-mile radius here we have over 12 CAFOs.
Im Umkreis von 10 Meilen stehen hier 12 Milchviehbetriebe mit 35.000 Kühen, deren Ausscheidungen in 57 Güllebecken schwimmen, sagt Lynn. Willi van Barkes Firma Vreberhof als großer Milchviehbetreiber sei dabei der größte Umweltverschmutzer gewesen. Für die Dokumentation der Umweltschäden durch Massentierhaltung bekamen Lynn und ihre Leute den renommierten Goldman-Umweltpreis. Auf einem Foto Lynn, Barack Obama gratuliert ihr. Ein erhebendes Gefühl, sagt sie. Aber wenn man zurück ist aus der Glitzerwelt, gibt es anonyme Einschüchterungsversuche. Und zwar bis heute. Sie hatte tote Tiere vor der Tür, im Auto und im Briefkasten auch. Der flog einmal sogar in die Luft und sie wurde verfolgt auf dem Weg zum Sheriff von Leuten der Betreiber dieser Massentieranlagen. Lynn jagt mit dem Auto einem LKW-Konvoi hinterher. Am Telefon gibt sie die Daten durch. Die Fahrzeuge seien randvoll mit Gülle und fahren Richtung Hudson Dairy, meldet sie. Am anderen Ende notiert sich eine Behördenmitarbeiterin die Information. Gleich kippen sie das alles aufs Land, sagen unsere Fremdenführer. Die Gülle schwimmt auf dem Feld. Die Fotos zeigen das, aber heute druckt die keine Zeitung mehr, sagt Lynn achselzuckend. Anders als zu Willis Zeiten, als viele noch hofften, sie könnten die Massentieranlagen stoppen. Es sieht fast so aus, als wären die Aktivisten extra für uns nochmal aktiv geworden. Dabei ist ihre Schlacht längst verloren. Neue Kuhfarmer schütten neue Gülle auf das Land. und Willi ist Geschichte. Falsch, sagt der Bauer Gijs van Sommeren. Willi ist da, jeden Tag. Du wachst auf mit ihm und du gehst mit ihm zu Bett.
You go to bed with this and you stay up, you wake up. My wife, she's thinking less about it.
Meine Frau denkt nicht mehr so oft daran, aber ich. Und dann die ganzen Rechnungen der Anwälte bis heute. Und wie sich das anfühlt. Zuerst hast du eine Farm und dann nichts mehr.
And I think if you have first you have a farm and now you have nothing, you have zero. Now I tell you that a big difference is how that feels.
Wir treffen Gijs van Sommeren an der Rezeption einer düsteren Hotelanlage gleich neben dem Flughafen von Houston, Texas. Gijs, der Melker, er kam extra hochgeflogen von Florida, um mit uns über Willi zu reden. Es ist Nacht, es ist heiß. Im Pool stehen Leute, die sich einfach nur abkühlen wollen. Sie trinken dabei billige Cocktails. Wir sitzen auf Klappstühlen am Rand und haben uns holländisches Bier von der Tanke geholt. Willi hat mir alles versaut, sagt Gijs. Er habe $1 million verloren und seine Selbstachtung.
I think as farmer and you lost the farm, you are ashamed.
Wenn Bauern ihre Farm verlieren, erklärt er, glauben sie schnell, sie seien zu dumm für den Job. Dann kommt die Scham und man wird stumm, so wie er. Und geht nicht mehr raus. Gijs hatte gar nicht gemerkt, wie Willi ihn austrickste. Ein schneller Vertrag, ein Handschlag. Willi entwickelt für Gijs einen Milchbetrieb mit 3000 Kühen. Gijs überweist ihm schon mal $398.750. Willi vermittelt ihm später eine Stallanlage mit Sanierungsstau, die Gijs kauft. Willi steigt ja laut Vertrag auch bald ein und besorgt Geld. Macht Willi auch. Die Bank gibt 12 Millionen, alles unterschriftsreif. Aber Willi kommt nicht zum Termin. Auch nicht zum nächsten. Der Kredit platzt. Und Gijs bleibt auf allem sitzen. Seitdem ist er pleite. Prozessiert gegen Willi und denkt an seinen Vater.
I feel me there responsible for that. And I feel me really bad. It's painful for that. If you have to take the dad's farm over, then you're gonna lose it.
Ich bin doch verantwortlich. Von meinem Vater bekam ich die Farm und brachte sie durch, klagt er. Dabei habe er nicht schlecht gewirtschaftet.
If I see here in the US so many dairy farms or families.
So viele Milchviehfarmen sind kaputt. Und immer war Willi van Barkel im Spiel.
Our friend Willi van Barkel and it is still always painful and I think that's never gonna disappear.
Wilhelmus Hendrikus Maria van Barkel, genannt Willi der Holländer, der Schönredner, der Vielversprecher, der den Bauern das Geld aus der Tasche zieher. Geboren am 14. Januar 1962 in Venray in Holland. Abgetaucht 2012 aus den USA. Ziel unbekannt. Verwickelt in 21 Gerichtsverfahren allein beim Amtsgericht Fulton County, Ohio. Dazu weitere Gerichtsverfahren in Indiana und Michigan. 2500 Meilen folgten wir mit dem Auto seiner Spur, kreuz und quer durch Amerika. Kaputte Bauernträume, zerrüttete Biografien und hier und da wütender Rechtsstreit gegen ein Phantom. Willi ist ja weg. Anruf aus Brasilien. Die Leitung ist schlecht, aber die Informationen sind interessant. Willi ist am Ziel. Die brasilianische Umweltbehörde hat sein neues Projekt genehmigt. Martin Meyer vom Kloster Kremsmünster hat die Papiere.
Willi van Barkel ist der technische Leiter dieses Projekts, der eben dafür verantwortlich ist, dass die Milchproduktion dann tatsächlich auch zustande kommt.
Willi managt die größte Milchviehanlage der Welt. Größer noch als die chinesische Farm in Mudanjiang City im Nordosten Chinas. Das Projekt heißt Nassau Bahia. Die Umsetzung kostet 1,5 Milliarden US-Dollar. Willi baggert den Wirtschaftsminister Brasiliens an. den Vizegouverneur des Bundesstaates Bahia auch. Dann klappert er noch die Lokalgrößen der Gemeinde Jaborandi ab. Dort steigt nämlich bald das Megaprojekt. 4.700 Arbeitsplätze hat Willi versprochen, berichtet Martin Meyer.
Ich weiß, dass in der Gemeinde Jaborandi das Projekt mit großer Euphorie erwartet wird. Man spricht davon, dass sehr viele Arbeitsplätze geschaffen werden, dass das so ein hohes Einkommen für die Gemeinde hinsichtlich Steuern bedeuten wird, eine große Dynamisierung.
4 Millionen Liter Milch werden am Tag produziert, schreibt Willi mit leichter Hand seinen Freunden im Netz. 4 Millionen Liter? Ja, 4. Der Bau? Kein Problem. Schon 2016 fließt Milch. Jetzt schnell im Winter das Land dort, wo es nötig ist, umzäunen, dann 120.000 Jungtiere kaufen, vielleicht in Texas, mit Schiffen rüberholen und die Tiere bei glühender Hitze 1000 Kilometer weit fahren bis zur Fazenda Jatobi. So heißt Willis Land. Brasilianische Entwicklungsfonds haben schon angebissen und geben Geld. Wilhelmus Hendrikus Maria van Bakel, genannt Willi der Holländer. Aber wo steckt Willi, der Vielversprecher? Gesucht vom FBI, von den Bauern und vom holländischen Konkursverwalter auch? Er ist sich noch nicht sicher, sagt Meyer, aber er hat eine Spur.
Ich glaube, dass er in Brasilien ist. Das Sitz der Betreiberfirma, die das Nassau Bahia Projekt umsetzen will, ist in Brasilien. Vermutlich ist das auch das Praktischste für ihn, einerseits sehr nahe an den Institutionen, die für Bewilligungen und Förderungen zuständig sind, andererseits recht nahe auch an der Fazenda Chateaubá von Brasilia. Bis dorthin sind es ca. 450 Kilometer.
Völliger Quatsch, sagt ein Insider. Er ist in Curaçao, der holländischen Karibikinsel, da wurde er gesichtet. Nein, behauptet ein anderer, er ist in Peru. Der holländische Konkursverwalter Wim Eckendahl sagt, ich kriege Willi jetzt auf Skype, vermittelt über seinen Anwalt. Nur der weiß, wo Willi wohnt. Willi sei bereit, etwas zu plaudern, aber über seinen Aufenthaltsort sagt er nichts.
Sie hörten Willi dringend gesucht. Ein Feature über deutsche Bauern und das FBI von Rainer Kass. Es sprach Peter Kämpfe. Technische Realisation Klaus Schumann. Regieassistenz Eva Garte und Ilka Bartels. Regie Christiane Ohaus. Redaktion Michael Augustin. Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD-Radio-Feature 2015.